Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek und Jasmine Paolini bestreiten das Finale der French Open bei den Frauen. Laura Siegemund hat mit ihrem Partner zusammen die Mixed-Wettbewerbe gewonnen und Petros und Stefanos Tsitsipas sind ausgeschieden. Das sind die Hauptnachrichten des heutigen Tages bei den French Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ein kleines bisschen mehr habe ich mir von den Frauen-Halbfinals heute versprochen, gerade von dem Match Paolini gegen Andreeva.
Ja, also beim anderen hat Goff schon viel rausgeholt aus dem, was möglich war. Man kann leider nicht selbiges sagen, war Andreeva im anderen Match. Da konnte Paolini ihren Stiefel schon ganz schön runterspielen.
Lass uns über die beiden Matches sprechen. Wir haben das eine Match gehabt, das Coco Gauff gegen Iga Świątek. Und wir hatten vorher schon die Statistiken hoch und runter genannt. Wir haben das Duell gehabt, 11 Mal bislang, 10-1 stand es für Iga Świątek, 21-2 in den Sätzen. Das heißt, sie hat einmal ein Dreisatzmatch verloren, ansonsten alle anderen 10 Matches in 2 Sätzen gewonnen. Und so sollte es dann auch heute sein. 6-2, 6-4 hieß es am Ende für Iga Świątek, die relativ ungefährdet dieses Finale erreicht hat. Allerdings muss man sagen, Coco Gauff hat es im zweiten Satz dann noch wirklich versucht, das Match auf ihre Seite zu ziehen, hat wirklich alles hingeschmissen und alles Iga Świątek entgegengeschmissen, um dieses Match zu gewinnen. Das hat am Ende halt nicht gereicht. Wir können da gleich nochmal darüber sprechen, was es braucht, um Świątek zu schlagen auf Sand, aber Coco Gauff ist einfach noch nicht und wird vielleicht auch nie in der Lage sein, auf Sand Iga Świątek zu besiegen, weil dafür ist sie dann erstens auf der Vorhand zu schwach. Und zweitens, da muss der Aufschlag schon außergewöhnlich gut kommen, um ihre Aufschlagspiele zu beschützen.
Ja, wir können ja mal ein bisschen durch ihr Spiel durchgehen, was da fehlt. Also der Aufschlag, du hast schon gesagt, der kam heute nicht. Das waren nur knapp über 50%. Es waren jetzt nicht so viele Doppelfehler wie auch schon in der Vergangenheit, aber sie hätte 70% servieren müssen. Sonst hat sie da, glaube ich, keine Chance. Und ich habe das Gefühl, hat jetzt aber leider nicht mehr nachgeguckt, dass sie ein paar km/h rausgenommen hat, um den sicherer reinzubekommen. Und sie hat gerade zu Beginn versucht, mit beiden Grundschlägen zu attackieren. Und mit der Rückhand kann sie das auch. Sie hat ja heute auch ein paar Mal richtig nett die Rückhand die Linie entlang geschoben. Aber ihre Vorhand, über die wir jetzt nicht mehr so viel reden, wird ihr halt wirklich zum Problem gegen Świątek, weil die übt so viel auch physischen Druck auf diese Vorhand aus, dass die halt echt zerbröselt. Und das ist heute passiert. Und ich hatte das Gefühl, Gauff hat heute 2 Ansätze probiert und beide waren zum Scheitern verurteilt. Das eine war der ich greife alles an und zum Angreifen gegen Świątek, glaube ich, braucht man sehr flache, präzise, platzöffnende Schläge. Hat Gauff zumindest auf der Vorhand einfach nicht. Das andere ist, mit ein bisschen mehr Sicherheit spielen, wie am Anfang des zweiten Satzes. Und da holt sie sich ja dann auch das Break. Nur Świątek guckt sich das 3 Minuten an und sagt, ah ja, okay, du hast Taktik geändert, dann gehe ich jetzt halt in die Offensivrolle rein und gewinn's halt von da. Und das ist ja das Erstaunliche an Świątek, die kann ja 2, 3, 4 verschiedene Spielarten auf dem Sand durchziehen und das ist Gauff dann heute halt wirklich zum Verhängnis geworden.
Ich habe mal nachgeguckt, die Aufschlagquote von Coco Gauff auf der Einstandseite hatte sie einen ersten Aufschlag von 61%, das ist in Ordnung, aber auf der Vorteilsseite nur von 40%. Vorteilsseite als Rechtshänderin möchte man gerne mit dem Slice-Aufschlag agieren, vielleicht auch mit dem Kick-Aufschlag, da ist eine ganze Menge möglich. Auf der Einstandseite geht man wahrscheinlich gerne durch die Mitte oder auf den Körper und da hat man vielleicht dann auch ein kleines bisschen mehr Sicherheit. Auf jeden Fall, Coco Gauff hatte hier zu wenig Sicherheit, 51% waren es am Ende der ersten Aufschläge, die drin waren. Sie hat dann zwar 22 von 32 Punkten nach dem ersten Aufschlag gewonnen und trotzdem sind halt 50% oder etwas mehr als 50% einfach nicht genügend. Und das war dann, ja, am Ende war es dann eine eher klare Geschichte. Und du hast es gerade gesagt, im ersten Satz hat Coco Gauff versucht, ja, vielleicht nehme ich mal das Sabalenka und das Naomi Osaka-Mittel einfach draufhauen und versuchen mal mit Power dann Iga Świątek vom Platz zu drücken. Aber das haben wir heute relativ eindrücklich gesehen, nicht ihr Spiel.
Ja, da kann man dann auch eine Zahl rausnehmen, um das zu unterstreichen. Sie hat in diesen Schlägen von 1 bis 4, also wirklich das Aufschlag, das Return, ist der Schlag direkt nach dem Return oder dann eben der zweite danach, hat sie 13 Unforced Errors gemacht. Da macht Świątek 2 und normalerweise macht Goff da keine 13. Die macht da vielleicht in so einem Satz auch 3, 4, wenn es hochkommt. Das ist ihr Spiel, auf Sicherheit zu setzen. In gewisser Weise ist sie ja die Light-Version von Świątek ohne die tolle Vorhand und da hat sie es versucht und da ist sie dann eben ziemlich schnell und bitter auch drüber gestolpert. Stand ja, also es hat ein bisschen gedauert, bis 2-1 stand, dann stand es sehr schnell 5-1, dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis der Satz zu Ende war, aber ich habe das Gefühl, und das kann man hier leider nicht sehen, aber dass von den 13 wahrscheinlich 10 Fehler in dieser Phase vom 2-1 bis 5-1 passiert sind. Mhm. Natürlich gibt Świątek kein 5-1 mehr in dem Satz her, also hast recht nicht hier auf dem Cours Chatrier. Und das war das Problem von Goff, würde ich sagen, in dem ersten Satz.
Iga Świątek hat am Ende dieses Match mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Und ich habe es eben schon angesprochen. Ich habe gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Wie wollen wir da oder wie wird denn Iga Świątek auf Sand geschlagen? Und wir haben zwei sehr prominente Beispiele, die es geschafft haben, Iga Świątek so unter Druck zu setzen, dass sie Matchbälle beide hatten. Das waren Aryna Sabalenka in Madrid, sie hatte Matchbälle. Und das war hier Naomi Osaka, die auch einen Matchball hatte. Und die beiden haben es geschafft, mit einer Form von Tennis Iga Świątek an den Rand einer Niederlage zu bringen, die ja durchaus erfolgversprechend sein kann. Das Problem ist, das können halt nur ganz wenige Spielerinnen machen.
Das und es gibt natürlich ein in Anführungszeichen Sternchen bei beiden Matches. Das in Madrid, das Hauptstadion, ist sowas wie ein Indoor-Court. Da kommt einfach kein Wind richtig rein, dadurch, dass das gebaut ist und von den anderen Stadien beschützt wird. Und Osaka hat gegen Świątek unterm Dach gespielt. Und natürlich sind das dann nicht absolute Hallenbedingungen, aber es sind eher Bedingungen, wie sie Sabalenka und Osaka wollen. Weil wenn man drinnen spielt, dann ist der Faktor Wind rausgenommen. Und der Faktor Wind ist natürlich der, der es ein bisschen schwierig macht. Und Świątek mit ihrem krassen Topspin kann halt locker im Wind spielen. Die kann den für sich nutzen. Während Gegnerinnen, die auf hartes, flaches, präzises Spiel setzen, wie Sabalenka, wie Osaka, genau das nicht wollen. Also ich würde mal sagen, da hatten beide natürlich einen Vorteil. Und beide, und das hast du ja auch gesagt, haben etwas auf unterschiedliche Art, aber haben eine enorme Wucht, können sehr, sehr flach schlagen und sind auf eine Gegnerin getroffen in Świątek, bei der ich das Gefühl habe, die befindet sich noch in der Übergangsphase zwischen einer durchaus aus der Defensive und dem Topspin denkenden Spiel kommend. Und jetzt, und ich finde, das hat man dann auch heute gesehen, sie schlägt mittlerweile echt gut auf. Sie ist ja, glaube ich, diejenige auf der Tour über die letzten 52 Wochen, die meisten Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewinnt. Und das hat damit auch zu tun, dass sie mittlerweile einen ziemlich gut platzierten ersten Aufschlag hat. Der zweite ist immer noch angreifbar, aber sie ist in dieser Übergangsphase. Und ich vermute, die Übergangsphase wird in ein, zwei Jahren abgeschlossen sein. Und dann wird es auf Sand wahrscheinlich unmöglich. Und wir haben ja eine, die sie bei den French Open besiegt hat. Ich frage mich bis heute eigentlich, wie es passiert ist. Es war damals Maria Sakkari im Jahr 2021. Es waren, wenn ich mich erinnere, eher kühle Bedingungen und Sakkari hat ihre Athletik genutzt und viel auf Sicherheit gespielt und Świątek hat die Fehler gemacht, aber ich kann es mir nicht mehr richtig vorstellen, dass Świątek gegen eine Art von Sakkari oder eine Spielerin wie Sakkari so viel Fehler machen würde jetzt.
Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, aber sie hat ja immer noch so Matches, wo sie zwischendurch so in alte Zeiten zurückbricht, also wo sie ein kleines bisschen hektisch wird, wo sie versucht, möglichst schnell den Punkt zu machen, wo sie dann auch so für ein paar Minuten etwas kopflos spielt. Und das ist ja immer so die Chance dann der Gegnerinnen, wo sie sagen können, gut, da müssen wir jetzt rein und da müssen wir allerdings länger rein. Das Problem ist halt auch, dass Świątek gerade auf Sand diese Phasen einfach nicht mehr häufig hat. Und wenn sie hat, dann nur von ganz, ganz kurzer Dauer, weil dann besinnt sie sich wieder eines Besseren und dann kann sie dann auch wieder ihr bestes Tennis spielen. Und das ist einfach deutlich besser. Und du, was du gerade gesagt hast hier mit den Hallenbedingungen, sowohl bei Osaka als auch bei Sabalenka. Bei Sabalenka war es noch relativ warm in Madrid und hier gegen Osaka war es sehr kalt. Es waren 12, 13 Grad, es hat draußen geschüttet und trotzdem hat Iga Świątek mit ihrem Topspin dann im dritten Satz es geschafft, ins dieses Match gegen Naomi Osaka nochmal rumzureißen.
Ja, und sie hat ja da auch irgendwo habe ich das gelesen, irgendwie einer dieser Services, der wirklich alles trackt. Ich meine, sie hat, nachdem sie da 2-5 zurücklag, hat sie ein oder zwei Unforced Errors noch gemacht. Mhm. Also alles andere ist sicher und tief gelandet. Und das ist natürlich die ganz, ganz große Kunst. Also man kann ein Match auch gewinnen, indem man es offensiv für sich entscheidet. Das hat zum Beispiel Federer sehr viel in seiner Karriere probiert. Aber das bessere Gegenbeispiel sind Nadal und Djokovic, um da in dem Vergleich zu bleiben, die dann in den Situationen, wir kennen die berühmte Statistik von Djokovic, der ein Turnier lang keine Unforced Errors in Tiebreaks macht, das ist am Ende häufig das, was entscheidet. Und darauf kann sie ja zurückfallen, wenn sie will. Sie muss ja nicht offensiv spielen, aber sie kann offensiv spielen.
Ja, und wenn sie es tut, spielt sie offensiv wie kaum eine andere. Das kann man dann ja auch sagen, ne? Iga Swiatek gewinnt also gegen Coco Gauff mit 6-2 und 6-4 und ist seit 20 Matches ungeschlagen hier in Paris. Jetzt hat die letzten beiden Jahre gewonnen und dieses Jahr ist sie die große Favoritin gegen Jasmine Paolini. Die hat heute im Match der French Open Halbfinal und Grand Slam Halbfinal Debütantinnen gegen Vera Andreeva gewonnen mit 6-3 und 6-1. Und ich habe versucht, im ersten Satz da noch was rauszuholen, habe gedacht, im ersten Satz hat Jasmine Paolini das nochmal ein bisschen Defensiv-Tennis gewonnen, also ein bisschen so wie in alten Zeiten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass sie früher deutlich defensiver war als heute. Ich hatte aber dann das Gefühl im zweiten Satz, na, vielleicht kannst du diesen Satz streichen, den du dir da aufgeschrieben hast. Vielleicht war es einfach auch nur so, dass Jasmine Paolini erstmal den Ball nur reingebracht hat, weil sie gemerkt hat, dass gegenüber eine 17-Jährige war, die der ganzen Situation vielleicht noch nicht zu 100% gewachsen war und extrem nervös schien und dann am Ende sehr viele Fehler gemacht hat und hier 3-6, 1-6 ganz klar verloren hat.
Ja, und es ist auch hier ein statistisch spannendes Match. Also alles, was fünf oder mehr Schläge ist, steht am Ende wirklich unentschieden. 28-28. Alles, was kurz ist, entscheidet Paolini mit 35-15 für sich. Und nach 3 oder 4 Spielen stand es in der Statistik sowas wie 18-2. Und es waren sehr, sehr viele Fehler von Andreeva dabei. Also am Ende stehen hier 16 in dieser Kategorie, 1-4 Schläge. Bei Paolini sind es 4. Also Paolini hat gar keine Fehler angeboten. Ja, zumindest alles erstmal zurückbekommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und Andreeva hat da schnelle Spielgewinne für Paolini ermöglicht. Denn es war ja so, es gab ein paar längere, umkämpfte Spiele. Die hat Andreeva auch durchaus gewonnen, weil sie in die Ballwechsel reingekommen ist, weil sie dann, denke ich, auch für sich so eine Balance gefunden hat. Aber es gab eben auch Spiele, die waren in 2-3 Minuten weg. Und das war, weil ihr dann so schnelle Fehler unterlaufen sind. Und Paolini, gehe ich auch von aus, die hat das irgendwie nach 5 Minuten gerochen und hat gesagt, gut, dann mach es halt. Also dann spiel dich hier selber aus dem Match raus. Und hat sich dann aber eben auch nicht in den Phasen verunsichern lassen, wo sie Andreeva gegenüberstand, die dann in den längeren Ballwechseln oder in diesen engen Spielen ihre Form wiedergefunden hat. Und so ist das so ein bisschen ein Jojo-Match gewesen. Und das Jojo ist am Ende halt eher in Richtung Paolini ausgeschlagen.
Ja, aber relativ deutlich dann in Richtung Jasmine Paolini, was ich dann auch das Gefühl hatte, dass Jasmine Paolini sich im zweiten Satz so selbstbewusst fühlte und dass sie gesagt hat, okay, mein Spiel ist da und ich fühle mich gar nicht so nervös. Ich sehe dieses Match wie jedes andere auch und das ist dann ja auch eine Kunst, dann am Donnerstagnachmittag in sonnenüberfluteten Paris in so einem großen Stadion so ein Match wie jedes andere zu sehen, dass sie dann wirklich auf die Offensive gegangen ist und dass sie dann wirklich versucht hat, ihr Spiel durchzusetzen, mit dem sie in diesem Jahr dann ja so großen Erfolg gehabt hat. Und das fand ich, das hat sie dann herausragend gemacht und am Ende diesen zweiten Satz dann noch klarer mit 6-1 gewonnen. Und man kann ein bisschen Mitleid haben mit Mira Andreeva, die, wie gesagt, heute nicht aussah, als sei sie diesem Druck gewachsen. Andererseits kann man auch sagen, sie wird wahrscheinlich noch 10, 11, 12 Jahre Möglichkeiten haben, diese Turniere entweder zu gewinnen beziehungsweise ins Finale zu kommen.
Ja, und ich denke, so wie man den gestrigen Sieg halt nicht überbewerten muss, muss man das heutige Resultat auch nicht überbewerten. Also nichts verrät uns ja jetzt was über die Karriere an sich von Andreeva. Was sie uns bisher verraten hat, sie hat ein Talent, um eben mindestens in die Top 20 zu gehen, wahrscheinlich sogar höher. Und am Ende werden es dann eben wirklich eher die Sachen den Unterschied machen, die wir heute bei Swiatek und Gauff besprochen haben. Ist da irgendwo ein Loch im Spiel drin, was sich nicht weiterentwickeln wird? Weil das war bei Gauff der Fall. Da war irgendwann klar, nee, die Vorhand, die reißt es jetzt nicht, als sie 16, 17 war. Und sie hat sie nicht richtig weiterentwickeln können. Sie kann sie ganz okay beschützen. Und Swiatek, die, haben wir jetzt auch häufiger drüber gesprochen, die wird besser und besser und besser und besser, so wie wir es von einigen der ganz großen der Tennis Geschichte erlebt habe. Und das wird der Unterschied sein, weil den Rest hat Andrea war am Start. Und klar, das war jetzt heute peinlich. Sie war dann ja nachher auch sehr angefasst nach dem Match, war noch ziemlich patzig mit jemandem, aber denke ich, kann man ja auch durchgehen lassen. Sie ist 17, also 17. Da waren wir jetzt auch alle irgendwie nicht nur die Engel. Und von daher, ich glaube, das passt alles.
Das weißt schon. Du doch gar nicht.
Naja, ich weiß nicht, wie es in Bad Oeynhausen war. Aber wo ich aufgewachsen bin, waren nicht alle die Engel.
Auch wenn man mit 27 nicht. Noch patzige Interviews gibt, dann kann man nochmal drüber reden, ne?
Ja, und da muss man dann ja auch sagen, wo wir von 27- oder 28-Jährigen reden, ich finde, auch das hat Paulini natürlich ziemlich perfekt gemacht. Also die wusste ja auch, das ist mein Moment jetzt in der Sonne. Die erreicht vielleicht nochmal eins oder nochmal ein Grand Slam-Finale. Das wird aber jetzt keine dominante Top-5-Spielerin die nächsten 5 Jahre werden. Und die, finde ich, hat das perfekt gemacht. Auch im Interview danach. Die war so entspannt, so locker, so lässig. Ja. Also fand ich gut.
Ja, und es ist so ein kleines bisschen so ein Jahr, wie damals Paula Badosa es hatte, als es sie auf Platz 2 der Welt gespült hat, wie wir es von anderen Spielerinnen schon gesehen haben. Letztes Jahr haben wir diesen Siegeszug von Karolina Muchova gesehen, die mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit dann ins Finale gekommen ist und die damals ja Iga Świątek einen unglaublichen Kampf im Finale geboten hat. Und es spricht allerdings relativ viel dagegen, dass es dieses Mal wieder ein großer Kampf wird, oder?
Ja, es gibt 2 Duelle, eins von Verewigkeiten 2018, da war weder Świątek noch Paulini. Dann gibt es eins von vor ungefähr 2 Jahren, das war auch so ein 6-3, 6-2 oder so. Das ist, glaube ich, das Negativszenario, was zu befürchten ist. Das Positivszenario könnte sowas sein wie Paulini, die heute am Anfang eine sehr hohe Quote drin hatte, die, glaube ich, in der Lage sein könnte, sowohl mit Vor- als auch mit Rückhand schnell in die Vorhand von Świątek reinzugehen. Da können schon Fehler passieren, da kann man sie wegdrängen. Das ist ja auch zum Beispiel Nagoff heute ein paar Mal gelungen. Also schnell, flach, in die Vorhand rein, kommt kurzer Ball, zack, verwandelt. Aber das müsste sie dann wahrscheinlich über Stunden spielen. Weil was Muchova letztes Jahr hatte, war ja diese Wildcard. Sie konnte ans Netz kommen, sie konnte das Spiel auf das ziehen, was sie wollte. Nur das sehe ich in Paulinis Spiel eigentlich nicht, dass das möglich ist.
Vermisse ein wenig Karolina Muchova mit ihrem Spiel, mit ihrer Topform letztes Jahr in Frankreich.
Ja, die war ja jetzt, also ich glaube, die ist auf dem Weg zurück, nicht irgendwo gesehen zu haben, aber wissen auch, das dauert dann manchmal 3 bis 5 Tage bei ihr, bis sie wieder die Form vorheriger Tage erreicht hat.
Jasmine Paolini gegen Iga Świątek, also das Finale am Samstag um 15 Uhr. Wir werden natürlich im Podcast darüber berichten. Wir haben heute das Mixed-Finale gesehen zwischen Laura Siegemund und Edouard Roger Vasselin auf der einen Seite und Desiree Krawczyk und Nils Kapski auf der anderen Seite. Es war heute um 12 Uhr. Siegemund und Roger Vasselin mussten gestern 2 Runden überstehen, um ins Finale zu kommen und waren dann ein paar Stunden später heute wieder im Einsatz. Und am Ende gewinnen sie mit 6-4 und 7-5. Für Roger Vasselin ist es der 2. Grand Slam-Titel. Er hat vor 10 Jahren einen Doppel geholt bei den French Open. Für Laura Siegemund ist es der 3. Titel bei einem Grand Slam. 2016 mixed mit Marte Pavic bei den US Open, 2020 mit Vera Svonareva bei den US Open im Frauendoppel und jetzt 2024 im 4-Jahres-Rhythmus holt sie ihre Grand-Slam-Titel. Jetzt der 3. Grand-Slam-Titel für Laura Siegemund. Für Siegemund ist natürlich eine große Geschichte, weil die beiden haben erzählt, dass sie sich erst 2 Stunden vor der Deadline verabredet haben, um hier Mix zu spielen. Und für Roger Vasselin, der vor 4 Jahren, glaube ich, eine komplette Hüftoperation hatte, also eine neue Hüfte bekommen hat, für den ist es jetzt quasi nochmal so ein Highlight im 2. Teil seiner Karriere. Das ist eine coole Geschichte eigentlich.
Ja, man hat auch bei Eurosport, zumindest auf den Screens, ich weiß nicht, ob es auch im linearen Fernsehen gezeigt wurde, Siegemund irgendwann auf diesen Fahrrädern gesehen, auf denen man so nach dem Match sitzt und so ein bisschen wahrscheinlich Laktat oder so. Oh, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, aber wo man sitzt, um die Beine nochmal durchzukurbeln. Und da hat sie, würde ich sagen, sehr romantische Gefühle gegenüber dem Pokal entwickelt. Die haben auch noch ein paar Fotos zusammen gemacht, der Pokal und sie. Irgendwer von den Angestellten durfte kommen und sie in verschiedenen Gesten fotografieren. Das war sehr amüsant zu sehen und sie sah sehr zufrieden mit sich und der Welt aus.
Ja, natürlich und das soll sie auch sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und sie war hinterher in der Pressekonferenz zusammen mit Edouard Roger Vasselin. Da haben sie dir erzählt auf Englisch, wie es dann gelaufen ist, wie sie sich verabredet haben und dass Laura Siegemund hatte erzählt, dass sie überlegt hat, hatte, ob sie drei Wettbewerbe spielen soll oder nicht. Und dann hat sie gleich am Sonntag Einzel gespielt und gleich am Sonntag verloren. Und dann hat sie gedacht, ja gut, dann kann ich ja auch Mixed spielen, wenn ich jetzt nur noch in zwei Wettbewerben drin bin ab dem Montag. Und dann hat sie nach einem Mixed-Partner gesucht und sie hat gesagt, eigentlich war nicht mehr so richtig der Spieler drin. Ich wollte schon hier antreten und das Turnier dann auch möglichst lange mitgestalten und vielleicht auch gewinnen. Und die Spieler waren nicht da. Das hat sie mit einem deutlichen Selbstbewusstsein gesagt. Und dann hätte Roger Vasselin sie angetextet. Und dann hat sie gesagt, ja gut, mit dem muss ich natürlich spielen. Und das hat sie dann gemacht. Sie ist auch so ein kleines bisschen von den französischen Zuschauerinnen und Zuschauern adoptiert worden. Und dann musste ich natürlich die Frage stellen nach Olympia 2024, weil das war hier so ein bisschen ein Thema, was über allem schwebte. Und sie ist so, glaube ich, auf der Schwelle für Olympia, sich auch im Einzel zu qualifizieren. Und das war meine Frage zu Einzel, Doppel und Mixed bei Olympia.
Sie haben jetzt gesagt, Einzel, Doppel und Mixed wollten Sie eigentlich jetzt nicht unbedingt spielen. Bei Olympia könnte jetzt die gleiche Situation dann wieder auftauchen, weil Sie wahrscheinlich dann auch fürs Einzel qualifiziert sein werden nach der Weltranglistenposition. Wie würden Sie denn da dann vorgehen?
Ja, also bei Olympia sehe ich es ein bisschen anders. Also ich denke, dass ich da da alle drei mir vorstellen kann zu spielen. Ja. Klar, es ist immer tough, alle drei zu spielen. Keine Frage, kommt darauf an, ob es über zwei Wochen ist, das Turnier oder wie oder was. Aber es ist immer tough. Aber ja. Also, meine, die Frage bei Olympia ist ja sowieso noch offen. Erstens mal, ob ich qualifiziert bin, weiß ich nicht sicher im Einzel. Das ist ja schon eine enge Kiste. Und dann auch wie das mit dem Mixed ist. Das ist auch noch ein wenig offen. Ich hoffe natürlich, dass ich Mixed spielen kann. Aber ja, ich denke mal, ich würde auf jeden Fall auch alle drei spielen.
Und dann habe ich sie noch gefragt, mit wem sie denn doppelt spielen möchte bei den Olympischen Spielen, weil da gibt es dann ja einiges an Auswahl und das hat sie geantwortet.
Mit wem würden Sie denn dann doppelt spielen in Paris?
Ja, das ist eine schwierige Frage, mit der ich mich jetzt, also jetzt diese Woche, man muss sich jetzt langsam sehr genau damit auseinandersetzen, aber ich habe bisher, wollte ich eigentlich mit der Anna Friedsam spielen, weil wir auch in der Vergangenheit gut gespielt haben. Die ist jetzt verletzt, ich habe das auch jetzt hier erst erfahren, dass die gar nicht mehr spielt aktuell und Protected Ranking macht. Und dadurch ist dann meine Situation auch eine andere und ich glaube, ich habe jetzt dann zwei Optionen, mit der Angie zu spielen oder mit der Jule Niemeyer und da muss ich jetzt einfach mal sprechen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja.
Und da muss ich jetzt noch eine kleine Sonderregel erklären, weil ihr werdet zu Recht denken, was, Annalena Friedsam, wie, Jule Niemeyer? Ja, die beiden hätten mit Laura Siegemund spielen können, weil Laura Siegemund zu den Top 10 der Weltrangliste gehört. Wenn man in den Top 10 der Doppelweltrangliste ist, kann man einen Spieler, eine Spielerin aussuchen als Doppelpartner oder Doppelpartnerin, wenn die innerhalb der Top 300 der Doppelweltrangliste sind. Und das ist diese Sonderregel. Plus, die dürfen keinen Kaderplatz besetzen für jemand anderes, der sich sportlich qualifiziert hat. Das deutsche Frauentennis ist mit Kerber, Maria, Korpatsch, wahrscheinlich Siegemund vertreten oder Siegemund auf jeden Fall. Und dann käme Jule Niemeyer noch als fünfte Spielerin dazu und sechs Spielerinnen kann man nominieren. Also könnte Jule Niemeyer zu Olympia fahren. Und das Mixthema, ja, das ist tatsächlich noch nicht abschließend entschieden. Und da haben sich dann auch Tim Pütz hat sich dazu geäußert, hat gesagt, ja, so ein ganz kleines bisschen hängt es davon ab, wie sich Alexander Zverev dann entscheidet.
Ja, macht ja auch Sinn, ne?
Ja.
Und im Damendoppel, ich meine, es wird eine Partnerin brauchen, die sich Siegemund komplett unterordnet, weil Siegemund wird ja auch zu Recht, das ist die beste Doppelspielerin, den Ton angeben. Und es wird jemand brauchen, der sie gut ergänzt. Und ich sehe es zum Beispiel bei Kerber nicht. Ich sehe nicht, dass Kerber das Spiel hat, um Siegemund wirklich zu ergänzen. Da kann ich mir vorstellen, Jule Niemeyer an einem guten Aufschlagstag passt da eigentlich besser zu. Und bin gespannt, wie sich da Siegemund am Ende entscheidet.
Wir werden es in den nächsten Wochen natürlich beobachten und können dann auch noch darüber sprechen. Die Finals bzw. Halbfinals beim Herrendoppel stehen auch fest. Marcel Granollers und Horacio Sebastos an 1 gesetzt haben gestern gegen Zhang Zhijian und Tomas Machac gewonnen. Treffen auf Marta Arevalo und Marte Pavic. Die haben nämlich heute im Viertelfinale, im nachgeholten Viertelfinale, gegen Petros und Stefanos Tsitsipas gewonnen mit 7:5 und 6:4. Stefanos Tsitsipas, laut meiner griechischen Kollegin Vicky Georgatou, etwas grumpy im Achtelfinale gewesen. Ich dachte, er sei total in dieses Doppel jetzt invested, wie der Engländer sagt. Aber sie sagte, nee, der hatte überhaupt keine Lust. Hat er es ins Viertelfinale geschafft mit seinem Bruder. Jetzt war der Weg heute zu Ende. Aber das hat wohl jetzt dafür gereicht, dass die beiden Tsitsipas-Brüder bei Olympia zusammen Doppel spielen können.
Ja, ich wäre jetzt auch nicht ganz so überrascht, wenn es vor allem Papas Idee gewesen wäre, dass das hier noch eingetütet wird bei den French Open. Es ist so ein Gefühl, was ich habe, ohne es beweisen zu können. Und es hat ja Petros Tsitsipas sehr viel bedeutet. Das hat man auch gesehen. Für Stefanos ist das jetzt wahrscheinlich eher wirklich Alltag. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die vor allem nach den Olympischen Spielen mit dieser Situation umgehen. Ob er weiter seinen Bruder durchschleppt, und das ist es ein klein bisschen schon, oder ob der quasi eine eigene Karriere auf die Beine stellen kann.
Petros und Stefanos Tsitsipas also im Viertelfinale ausgeschieden. Das andere Halbfinale bestreiten Simone Bolelli, Andrea Vavassori und Rohan Bopanna und Matthew Ebden. Und können wir jetzt noch einmal gerade würdigen, was das italienische Tennis im Moment abreißt. Jannik Sinner im Halbfinale, Jasmine Paolini im Frauenfinale, Bolelli, Vavassori im Doppelhalbfinale bei den Herren. Bei den Frauen sind Sara Errani und Jasmine Paolini noch im Doppelhalbfinale. Und ich glaube, bei den Jungs, bei den Junioren ist auch noch ein Italiener mit dabei. Das italienische Tennis kann im Moment vor Kraft kaum laufen.
Ja, beim Mixed wieder nichts gerissen.
Ne? So sieht es nämlich aus.
Ja, ist natürlich schon krass. Also wir wissen ja auch, Italien investiert viel Kohle ins Tennis und vor allem in die Breite, in seine Challenger. Und das ist ja, was einem normalerweise eben viele Top 100, Top 200, Top 300 Spieler und Spielerinnen bringt, dass dann mal so ein Diamant wie Sinner dabei ist. Das kann überall passieren, das ist Zufall, aber ich würde mal sagen, die ernten auf jeden Fall die Früchte von dem, was sie dort investiert haben.
Also, das jetzt zum Herrendoppel. Morgen gibt es dann die beiden Halbfinals bei den Männern. Das werden wir ab 14.30 Uhr erleben, das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Und danach das Match zwischen Casper Ruud und Alexander Zverev. Und es gibt auf der Seite, auf der Roland-Garros-Seite, gibt es von Infosys, gibt es die Excitement-Rate. Die ist bei Zverev gegen Ruud bei 100% und bei Alcaraz gegen Sinner bei 88%.
Und jedes Swiatek-Match und sie wird ja von denen gesponsert, kriegt auch zufällig immer 100%.
Ja.
Also, was für eine schräge Geschichte, ne? Das Ganze. Also da haben wir auch schon alles gesehen. Irgendwie hat auch 69% auch schon mal bekommen. Ja. Also ich weiß nicht exakt, wie es zusammengesetzt wird. Ich vermute irgendwelche Offensiv-Tennis-Statistiken, aber ich würde ihm nicht komplett trauen. Und ich denke, die Mehrheit ist jetzt auch eher gespannt, wie es zwischen Sinner und Alcaraz ausgeht, wobei das andere jetzt gerade auf Sand nicht unbedingt weit dahinter ist. Aber das andere hat natürlich das Potenzial für eine legendäre Rivalität und da quasi der nächste Baustein drin zu sein.
Vor allen Dingen haben die beiden noch nicht so richtig viele schlechte Matches gegeneinander abgeliefert.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ein gutes Match erleben werden. Und dass beide da ja auch auf den Angriff gehen und gehen müssen. Und beim anderen wird sehr viel von Zverev abhängen. Wenn Zverev eine passive Leistung bringt, dann wird er wahrscheinlich recht schnell untergehen. Wenn er aktiv ist, dann kann das Match auf jeden Fall gewinnen und dann wird es natürlich auch eine aufregendere Sache werden.
Wir werden es erleben und wir werden morgen Abend darüber sprechen. Ich weiß noch nicht, wann der Podcast aufgenommen wird, aber irgendwann nach dem Match. Das ist gut, ne? Das ist, wenn man erst nach dem Match dann aufnimmt. Vergesst einfach meinen letzten Satz. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden würde ich auch gerne finanziell unterstützen und vielleicht auch noch den Florian Heer dazu. Nächste Woche gibt es eine neue Challenger Corner aus Heilbronn. Dann freuen wir uns darüber auch. Die Shownotes haben die Links für PayPal und Steady. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.